Im Grunde haben wir heute schon einiges gehört, ne? Es war Hunger, so Stichworte würde ich mal sagen. Hunger nach dem Wort Gottes. Wir haben über Wunder gehört. Wir haben über Veränderung gehört. Wir haben über Belohnung gehört. Und es wird doch ungefähr so vielleicht weitergehen. Es passte eigentlich ganz gut, auch zu dem, was ich heute vorbereitet habe. Wer die Predigt denn so ein bisschen nachverfolgt von mir, der weiß, dass wir vielleicht in Kapitel 12 angekommen sind, in Jesaja. Ich habe gestern nochmal geguckt, wir haben angefangen damit, Herbst 2018 mit Jesaja. In dem Tempo reicht es mir wahrscheinlich bis zur Rente, bis ich in Kapitel Ende ankomme. Ist noch sehr viel vor uns, aber ich finde es unwahrscheinlich spannend. Ich sag mal, das ist ja ganz oft, wenn man so einfach beim Bibellesen, man liest es und damit hört es oft auch auf, ne? Man liest es. Aber wenn man sich für eine Predigt vorbereitet, da kann man nicht einfach nur lesen. Da muss man sich wirklich in das Wort vertiefen und gucken, um was geht es dort überhaupt? Welche Zeiten, welche Zusammenhänge, wen spricht er an? Was will er damit sagen und so? Und ich finde es immer wieder, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und es sind heute nur 6 Verse, ist nicht viel Text, aber ich habe die so durchgelesen und ich meine, wer sich so ein bisschen beschäftigt hat mit dem Werdegang des Volkes Israel, das Alte Testament, der sieht, Gott möchte etwas, aber das Material, mit dem er arbeitet, das ist fast, könnte man sagen, untauglich, oder? Als würde man mit Sand ein großes Haus bauen wollen. Nur mit Sand, ohne Zement. Und wenn man dieses Kapitel aber liest, diese 6 Verse, wow. Das war der Begriff, der mir durchging. Wow. Wie geht sowas? Aber wir gehen erstmal ein bisschen zurück, ne? Erstmal ein bisschen spannend machen und dann ein bisschen zappeln lassen. Ich hoffe, dass zum Ende der Predigt, dass ihr auch mit einstimmt in diese Begeisterung über unseren Gott, über unseren Herrn. Ich denke mal, das größte Problem der Menschheit, wann hat es seinen Lauf genommen? Wo war der Anfang? Das größte Problem der Menschheit. Zu welcher Zeit? Eigentlich dort, wo es denen am besten ging, oder? Im Paradies. Die schönste Zeit. Das größte Problem nahm seinen Lauf dort, wo es dem Menschen am besten ging. Nicht in der Not. Und mit diesem, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ging ihnen gut. Uns geht es manchmal gut. Aber ich glaube, wie es uns geht, das kann man gar nicht vergleichen mit dem, wie es denen damals ging. Sie hatten direkten Kontakt mit ihrem Schöpfer. Sie lebten in einem Garten. Also ich lasse mich gerne begeistern über Gärten. Ich glaube, dort würden wir uns alle begeistern lassen. Dort müssten wir das Obst wahrscheinlich nicht mal anmachen. Wir hätten reichlich davon. Von allen Sorten. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie gut es denen ging. Kann man nicht. Aber in dieser Situation kam das größte Problem der Menschheitsgeschichte. Der Mensch hat sich frei entschieden, der wurde nicht gezwungen, der hat sich entschieden, Gott ungehorsam zu sein. Und der Preis war, was war der Preis? Die Frucht war schön, sie würden sein wie Gott. Was noch? Gering, oder? Der Preis. Das alles einzutauschen. Aber der Mensch hat es gemacht. Der Mensch hat es gemacht. Sie kannten vorher weder Probleme, noch kannten sie Sorgen, noch kannten sie Krankheiten. All das kannten sie nicht. Sie wussten nicht mal, was das ist. Keine Ahnung davon. Aber Gott sagte, an dem Tag, wo ihr das macht, werdet ihr sterben. Und das kam auch. Sie fielen nicht tot um, das wissen wir. Sie lebten weiter, aber die Veränderung, die war so drastisch, dass es kann man mit dem Tod, ja, geistlich starben sie. Sie wurden von Gott, aus dieser Gottesnähe wurden sie entfernt. Sie konnten nicht mehr diese Gottesnähe genießen. Sie mussten arbeiten. Sie mussten schwer arbeiten. Sie lernten den Tod kennen. Sie lernten Krankheit kennen, Leid, Trauer. All das kam auf sie zu. Wie wir es bis heute noch kennen, ist ja in unserem Leben nicht anders. All das kennen wir heute auch. Und seit damals lebt der Mensch in diesem Zustand. Und was ist die große Hoffnung des Menschen? Man möchte dort wieder hinkommen, oder? Man will dieses Leid gar nicht. Man will die Krankheit nicht. Man will keine Zahnschmerzen haben oder andere. Man will das alles nicht. Man will wieder in diese Gottesnähe kommen. Also zumindest wir, die wir Gott kennen. Ja? Und wir leben in dieser Hoffnung. Wir leben in dieser Hoffnung. Wir haben unseren Herrn in unserem Herzen, heute schon. Unsere Hoffnung ist ja nicht nur etwas Vages, etwas Eventuelles. Es ist eine Sicherheit geworden. Aber wir sehnen uns danach auch, von diesem Leib befreit zu werden. Befreit nicht wirklich, aber verwandelt werden. Ne? Verwandelt werden. Dass dieser Leib nicht mehr in dieser Sünde lebt. Dass wir frei von Sünde leben können. Das ist unsere große Hoffnung. Aber Gott hat den Menschen nie alleine gelassen. Das wissen wir, wenn wir die Bibel lesen. Von Anfang an hat Gott immer einen Weg gesucht, dem Menschen nahe zu kommen. Gott wollte die Nähe des Menschen. Immer schon. Er hat sich immer wieder Männer und Frauen ausgesucht, um zu den Menschen zu sprechen. Er hat seinen Sohn gesandt, um Menschen zu retten. Er wollte immer, dass der Mensch Buße tut. So hat er sich auch das Volk Israel auserwählt. Wofür? Auch dafür, dass sie ein Licht unter den Nationen sein sollten. Sie sollten sein Licht weitertragen, wie ein Spiegel. Wir selber können ja nicht leuchten. Wir sind gar nicht imstande zu leuchten. Ein Spiegel muss ja auch nicht leuchten. Ein Spiegel reflektiert aber. Und je sauberer der Spiegel ist, umso besser reflektiert er. So ist es auch mit uns. Je sauberer wir sind, umso besser können wir Jesus reflektieren. Umso mehr sichtbarer wird er in unserem Leben. Und auch in der heutigen Zeit sucht er sich Menschen aus, einzelne, nicht mehr Völker, einzelne Personen, piekt er sich heraus und fügt sie in einen Organismus ein, wo er selbst das Haupt ist. Bis in die heutige Zeit sucht Gott immer die Nähe zum Menschen. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern vielmehr, dass er sich bekehre und lebe. Und so ist auch dieses 12. Kapitel eigentlich wie Musik, kann man sagen, auch wenn ich kein Sänger bin. Aber ich höre da auch gerne Musik. Es ist wie Musik in den Ohren. Denn obwohl Gott Israel erwählte, um ein Zeugnis vor den Nationen zu sein, entsprachen sie nicht dem, was Gott sich vorgestellt hat. In der Bibel lesen wir immer wieder, wie Israel versagte. Immer wieder aufs Neue. Und ich denke, wir haben die Möglichkeit, auf Israel mit dem Finger zu zeigen, oder wir schauen in uns herein. Wie viel Schuld haben wir mit uns? Wie viel Schuld tragen wir? Immer wieder aufs Neue, oder? Ich denke, jeder weiß das. Jeder, wer wirklich ehrlich mit sich ist. Wir sind nichts besser als Israel. Aus Gnaden leben wir. Auf deine Gnade kommt es an, ne? Gibt so ein Lied. Höre ich immer wieder. Höre ich gerne. Weil das entspricht wirklich der Tatsache. Aus seiner Gnade leben wir. Aus seiner Gnade stehen wir. Wandeln wir, tun wir etwas. Wenn er seine Gnade für einen Augenblick wegnehmen würde, wo wären wir dann? Wir würden vergehen. Und auch hier, in diesem Jesaja-Brief, Kapitel. Er knüpft in die Geschehnisse jener Tage an. Also die Situation war ja dieser Dreiländerkrieg, kann man sagen. Syrien, Israel, also der Norden, gegen das kleine Juda. Er knüpft dort an und sagt die Zukunft voraus. Ist etwas Schönes, oder? Jeder von uns will wissen, wie geht es voran, gerade in der heutigen Zeit. Wir wüssten gerne, können wir nächstes Jahr wieder in Urlaub fahren? Können wir nächstes Jahr wieder ohne Masken rumlaufen? Würden wir gerne wissen, oder? Wissen wir aber heute nicht. Haben wir keine Ahnung von. Gott schenkt seinem Volk Prophetie. Er sagt ihnen, wie es sein wird. Zu einer Zeit, wo es ihnen eigentlich nicht wirklich so gut ging. Wie gesagt, die waren in dieser Situation dieses Krieges, dieses Dreiländerkonflikts. Und er sagt ihnen, Israel wird fallen. Sagt er voraus. Ist keine Eventualität, er sagt, Israel wird fallen. Warum? Sie haben sich gegen ihn entschieden. Sie haben sich gegen Gott entschieden. Ein Rest von ihnen wird jedoch bleiben im Land. Sie werden nicht alle umkommen. Ein Rest wird verschont. Und von diesen Ereignissen ausgehend macht Jesaja einen großen Sprung weit in die Zukunft hinein. Selbst er überspringt uns noch heute. Also auch für uns noch in der Zukunft. Er tastet kurz die Geburt Jesu an, vor etwa 2000 Jahren, und geht dann über zu seinem zweiten Kommen. Und Jesaja spricht in Kapitel 11 über den Tod. Nein, über den Tod spricht er dort nicht. In Jesaja Kapitel 11 spricht er viel über gerade diese Zukunft seines Volkes, was auch für uns heute noch Zukunft ist. Den Tod des Messias spricht er dort nicht an. Er spricht auch nicht die große Angst Jakobs dort an. Er spricht auch nicht die Gemeinde dort an, was ja alles ist, aber er spricht das nicht an. Man könnte sich das so vorstellen, dass es wie so eine Gebirgskette, die vom Sonnenlicht so angestrahlt wird. Ne? Man sieht nur diese einzelnen Spitzen. Und diese dunklen Täler dazwischen, die tastet er dort nicht an. Die lässt er aus. Das kleine Juda hatte einen großen Sieg damals davongetragen. Das war wirklich ein kleines Juda. Klein. Gegen Israel, gegen die 10 Nordstämme und Syrien noch mit dazu. Aber Juda hat den Sieg davongetragen. Und so kann man sich das vorstellen, sie stehen dort auf diesem hell erleuchteten Berg, oben. Sie freuen sich, kann ich mir vorstellen. Sie sind davongekommen, Gott hat sie durchgetragen. Aber Gott wusste, sie bleiben dort nicht. Sie werden wieder hinabsteigen. Sie werden wieder ins Tal hinabsteigen, in dieses dunkle Tal. Und es kam auch so. Das hat längere Zeit angehalten. Wir wissen aus der Schrift von 2 großen Pascha-Festen, die gefeiert wurden, wieder Nord und Süd zusammen. Aber sie blieben nicht dort oben. Sie lehnten ihren Herrn auch ab. Und so fiel auch das Südreich. Auch sie mussten in Gefangenschaft gehen, in dieses tiefe, dunkle Tal. Und nach diesen babylonischen Gefangenschaft kehren sie wieder heim. Sie stehen wieder auf einem Berg, wieder durchgetragen durch Gnade. Unter Zerubabel damals und anderen stehen sie dort oben. Und Gott weiß es wieder, sie werden dort nicht bleiben. Sie steigen wieder hinunter. Und sie tun's auch. Da kam wieder ein Berg. Die Chance, könnte man sagen, ihr Messias kommt. Er wird dort geboren, unter ihnen, einer von ihnen. Man kann sagen, das ist wirklich die Chance. Sie stehen hoch oben, sie werden erleuchtet von diesem Licht. Und sie verwerfen ihn. Sie verwerfen ihn. Und sie steigen wieder hinab ins Tal. Und in diesem Tal sind sie heute immer noch. 2000 Jahre schon, in diesem dunklen Tal. Und ich meine, wer sich ein bisschen so mit der Geschichte befasst hat, es ist ja nicht nur der Holocaust. Also, wie viele Juden sind gestorben? Wie viele? Sie haben damals geschrien, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Sowas auszusprechen, oder? Und Gott hat es zugelassen. Gott hat es zugelassen. Er hat sie nicht aus dem Blick verloren, aber er hat es zugelassen. Vernichten konnte man sie nicht. Sie sind Gottes Augapfel, das sagt er auch. Aber er hat es zugelassen. Viele von ihnen sind umgekommen. Und wenn man das alles so weiß, da fragt man sich wirklich, wie kann das sein? Dieses Kapitel, zu dem wir gleich kommen. Wie geht sowas? Die Bibel spricht davon, dass Gott sein Volk wiederherstellen wird. Er wird sie von ihrer Schuld reinwaschen. Und er wird mitten unter ihnen wohnen. Eine Zeit des absoluten Friedens für sie, aber auch für die Natur. Also heute spricht man sehr viel von Umweltschonen. Ne? Das ist ja die letzten paar Monate weniger, aber davor, wer sich an letztes Jahr noch erinnern kann, also man hat, glaube ich, keine Nachrichten gehört, wo es nicht um das ging, um das Thema. Die Zeit wird kommen, da müssen wir uns gar nicht so anstrengen. Die Zeit wird kommen, des absoluten Friedens. Und Israel wird wieder auf einem Berg stehen. Israel wird wieder oben in dieser Position stehen. In dieser Zeit, dieser Frieden, der wird so weit gehen, dass ein Löwe Stroh fressen wird. Mit Löwe meine ich jetzt nicht mich, aber auch ich werde da kein Fleisch mehr essen. Ne? Fällt mir heute schwer zu glauben, weil ich bin, also ich kann mir heute ohne Fleisch nie vorstellen, das Leben. Aber wir werden zu Vegetariern werden. Die Fleischfresser, darf man das so sagen, Fleischesser, ist vielleicht schöner, die sterben aus. Die sterben aus. Heute sind Vegetarier vielleicht eine Minderheit. In dieser Zeit werden es die Mehrheit sein. Werden sie die absolute Mehrheit sein. So weit wird dieser Frieden gehen. Das Morden wird aufhören. Das wird aufhören. Die Natur wird erblühen. Es wird wunderschön werden. Und nachdem Gott das alles tut für sein Volk, sehen wir die Reaktion seines Volkes. Kapitel 12, Vers 1. Dann wirst du sagen, ich preise dich, Jahwe. Du warst zornig auf mich, doch nun hat dein Zorn sich gelegt und ich empfange deinen Trost. Das spricht das Volk Israel. Gott sagt diese Worte durch Jesaja und lässt sie aufschreiben vor etwa 2500 Jahren. Ich meine, wir Menschen auch in der heutigen Zeit, es ist uns nicht so gerne, oder? Wir haben es nicht so gerne, wenn man das alles aufschreibt. Man ist sich ja manchmal nicht sicher, ob es wirklich so sein wird. Wenn man dann etwas schriftlich hat, ne, das hat man nicht so gerne. Aber Gott lässt das aufschreiben. Und nicht nur über 3 Tage. Es sind über 2500 Jahre schon vergangen. Man hat vielleicht das Wort viele schon vergessen, aber es steht geschrieben. Gott lässt das festhalten. Uns Menschen fehlt da einfach die Vorstellungskraft ganz oft, ne? Weil das, was Gott verspricht, was er vorhersagt, das sprengt unsere Vorstellungskraft. Wir leben ja von dem, was wir selbst erfahren haben, was wir um uns herum sehen. Das ist ja unsere Vorstellungskraft. Alles, was darüber hinausgeht, können wir uns nicht vorstellen. Genauso auch das nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß, es wird so sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wir sind Gefangene unserer Zeit. Jeder von uns. Ich sag mal, die Leute, die etwas älter sind, die haben auch eine größere Erfahrungszeit. Die können sich Sachen vorstellen, die wir uns nicht vorstellen können. Genauso können sich auch unsere Kinder nicht das vorstellen, was ich mir vorstellen kann. Jeder ist so ein Gefangener seiner Zeit, seiner Erfahrungen. Ne? Aber wie ist es mit Gott? Ist Gott auch ein Gefangener seiner Zeit? Gott steht außerhalb der Zeit. Gott steht außerhalb der Zeit. Der ist nicht von der Zeit gefangen, so wie wir. Gott weiß die Vergangenheit, aber genauso gut kennt er auch die Zukunft. Können wir uns das vorstellen? Wirklich vorstellen? Wir müssen es irgendwo glauben, oder? Wir glauben ja, aber vorstellen kann ich mir das nicht. Das übersteigt meinen Verstand einfach. Aber glauben ja, das ist so. Gott sagt es und das ist so. Weil viele von Gottes Versprechungen sind schon eingetroffen. Auch Sachen, die wir uns nicht vorstellen konnten. Aber Gott ist glaubwürdig, absolut glaubwürdig. Und so weiß er auch schon im Voraus, wie sein Volk sich verhalten wird. Deswegen sagt er das auch voraus, ohne Wenn und Aber. So wird es sein. Das Volk wird die eigene Vergangenheit reflektieren und erkennen, dass sie wirklich schuldig waren. Das war nicht, dass Gott das einfach so gemacht hat. Sie waren schuldig. Das war zu Recht, diese Strafe. Die Strafe für die Ablehnung, für den Ungehorsam und so weiter. Sie werden es reflektieren. Und was ich sehr wertvoll finde, gerade diese Eigenschaften, Einsicht, Demut und Buße, oder? Das ist wertvoll. Das ist wertvoll. Und das ist auch der Boden, auf dem Gott wirken kann. Wenn wir etwas aus uns heraus anfangen zu machen, ja, was soll man dazu sagen? Es ist nicht der Boden, auf dem Gott wirken kann. Gott will Einsicht, Demut, Buße, Veränderung. Ihn wirken lassen. Aus ihm heraus wirken. Es steht auch in Zacharia, der schreibt auch in Kapitel 12, Vers 10, zu der gleichen Zeit, doch über die Nachkommen Davids und die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist der Gnade kommen lassen, dass sie um Gnade flehen. Dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern und klagen, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden bitter um ihn weinen, wie um einen Erstgeborenen. Gott schenkt den Geist der Gnade. Was hier auch sehr auffällt ist, dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Zacharias schreibt das, ne? Das schreibt nicht Paulus. Zacharias schreibt das. Paulus schreibt ja über Jesus ganz viel. Aber Zacharias schreibt ja über Gott. Jesus kannte er damals noch gar nicht. Dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Das sagt Gott, der Vater. Der spricht hier durch Zacharias. Und weiter, sie werden um ihn trauern und klagen, wie man um den einzigen Sohn trauert. Gott identifiziert sich mit seinem Sohn. 1:1. Zacharia 12, Vers 10. Er sagt nicht, ihn durchbohrt, mich durchbohrt. Und sie werden trauern, wie um den einzigen Sohn. In der heutigen Zeit wird ja viel Wert auf Stärke gelegt, oder? Wenn man irgendwo im Bewerbungsgespräch führt oder so. Stärke, Selbstvertrauen, Führungskraft. Das sind so Qualitäten, die hoch angesehen sind heute. Ich bin etwas. Und ich frage mich, wie du all die Jahre ohne mich ausgehalten hast. So ungefähr, ne? Dass die Firma nicht pleite gegangen ist, ohne mich, all die Jahre. So ungefähr, ne? Ja, in der heutigen Welt funktioniert es vielleicht, aber nicht der Boden, auf dem Gott wirkt. In Psalm 51 sagt David, Schlachtopfer gefallen dir nicht. Ich übersetze das hier mit Eigeninitiative, ne? Also etwas, was ich tue. Schlachtopfer gefallen dir nicht. Ich gebe sie dir. Aus Brandopfern machst du dir nichts. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Auch wieder, David, ein König. Ne? Nicht ein kleiner Mann, wirklich ein König, sagt das. Der muss es ja wissen, würde man sagen. Und an diesem Punkt angekommen, werden sie Trost, Gnade und Hilfe empfangen. Von Gott. An diesem Punkt angekommen, zerschlagen. Und beim Lesen dieses Verses habe ich ein Bild vor meinen Augen von einem kleinen Kind, von einem kleinen Jungen, sage ich mal, der angibt mit seinem Vater. Mein Vater ist der Stärkste. Ne? Kennt man so ein Bild, oder? Wenn die Kinder noch klein sind, ist eigentlich ihre Welt ist ja nur die Familie. Das ist ja ihre Welt, wo sie groß werden. Die kennen ja eigentlich die absolute Macht, ist der Vater. Der Vater sagt und es geschieht. Das kennen sie. Wenn sie all älter werden, merken sie, auf dem Nachbarhof ist auch noch ein Vater. Ein paar Straßen weiter gibt es noch mehr Väter. Also mein Vater ist nicht der Einzige, es gibt viele Väter. Und dann merkt man auch, die Väter sind auch unterschiedlich. Mein Vater ist vielleicht doch nicht unbedingt der Tollste oder der Stärkste, es gibt noch, ne? Mit zunehmendem Alter kommt das, wo man das schon, ne? Aber als kleines Kind ist der eigene Vater eigentlich das Ideal, oder? Das ändert sich. Israel erkennt, dass sie den stärksten Vater haben. Das ist ihr Gott. Ihr Gott. Und da gibt es auch keinen Vergleich so. Wer auch immer sich mit ihm vergleichen will, also das ist, muss man nicht drüber reden. Israel hat den absoluten Vater, das Ideal. Und mit ihm an seiner Hand sind sie die Stärksten. Das haben sie ja oft erfahren, bis in die heutige Zeit hinaus. Den Sechstagekrieg zum Beispiel ist ja noch im letzten Jahrhundert, ne? Bis in die heutige Zeit hinein erfahren sie das, dass Dinge geschehen, die unmöglich sind von der Logik her. Sie führen Kriege, die eigentlich zum Scheitern verurteilt sind und sie gewinnen. Sie gewinnen. Damals wie heute. Gott ist der absolute Machthaber. Es gibt keinen Vergleich zu ihm. Und in ihm haben die, wie es hier steht in Vers 2, seht den Gott meines Heils. Ich habe Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Jahwe ist meine Stärke, Jah ist meine Freiheit und mein Lied. Was bedeutet das, wenn Sie sagen, Gott ist meine Stärke? Gott ist meine Freiheit. Gott ist mein Lied, meine Freude. Was bedeutet das? Diese Begriffe, die können wir ja auch auf uns heute anwenden. Das Gleiche ist Gott auch für uns. Gott hat uns auch adoptiert, kann man sagen. Er hat uns hineingepropft. Was bedeutet das für mich persönlich? Der Begriff Freiheit wird ja oft mit Zügellosigkeit verwechselt, ne? Wenn ich frei bin, dann kann ich machen absolut wann, was ich will. Wenn ich will, gehe ich zur Arbeit. Bei vollem Lohn und gleich, ist klar. Wenn ich keinen Bock habe, bleibe ich zu Hause. Auch bei vollem Lohn. Ich kann machen, was ich will. Ich bin frei. So meint man das manchmal, ne? Das nennt sie aber Zügellosigkeit. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Das ist hier auch nicht gemeint. Die Freiheit, die Gott schenkt, das ist, dass meine Bedürfnisse, die werden befriedigt, ja, die werden berücksichtigt, aber nicht auf Kosten eines anderen. Denn der andere hat genauso viel Recht wie ich. Und ich bin nicht eine Einzelperson auf diesem Planeten, sondern wir sind viele. Mit Rücksicht auf andere. Gott sieht mich, er weiß, was ich brauche. Es muss nicht unbedingt ein Rolls-Royce sein, oder? Den ich brauche. Es kann auch ein kleineres Auto sein. Ne? Gott gibt uns, was wir brauchen. Aber er sieht auch die anderen. Er sieht nicht nur mich. Genauso auch, wenn ich sage, er ist mein Heil. Was bedeutet das? Das bedeutet doch, egal was ich tue, das rettet mich nicht. Ich kann mich nicht retten. Ich kann mich nicht an den Haaren, wenn ich im Wasser bin, im Tiefen, ne? Ich kann mich nicht an den Haaren parken und mich rausholen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich kann mein Heil nicht selbst erwirken. Das funktioniert nicht. Aber er ist mein Heil. Das, was er für mich getan hat, das reicht für mich aus. Durch ihn bin ich gerettet worden. Sein Blut, nichts anderes. Und so alles, was wir sind und was wir haben, das ist er. Und so auch bei seinem Volk. Und das Lesen dieser Verse, das erfüllt mich wirklich mit Freude. Nicht nur wegen dieser Parallelen zu uns heute, sondern auch einfach um zu sehen, dass Gott kommt mit diesem Volk wirklich ans Ziel. Was manchmal unglaublich ist, ne? Gott kommt mit diesem widerspenstigen Volk, wie er es auch in seinem Wort nennt. Er nennt sie wirklich widerspenstig. Er hat sich vielleicht ausgerechnet dieses Volk ausgesucht, weil sie so widerspenstig sind, um zu zeigen seine Macht. Auch der Schlechteste lässt sich verändern. Gott kann das. Wir können es nicht. Es heißt weiter in Vers 3, voller Freude sollt ihr Wasser schöpfen. Wasser aus den Quellen des Heils. Voller Freude. Das kostbarste Gut. Das kostbarste Gut steht frei zur Verfügung. Nicht eingezäunt. Keine Bodyguards drumherum, die es beschützen, die es einteilen, die es verkaufen. Es steht frei zur Verfügung. Jeder geht hin und nimmt, was er braucht. Frei zur Verfügung. Schöpft mit Freuden. Keiner hält auf. Und im Johannesevangelium, Kapitel 4, lesen wir auch, wer diese Quelle ist, oder? Wer ist denn diese Quelle des Heils? Wer ist denn das Wasser des Lebens? Ist es nicht unser Herr? Ist es nicht Jesus? In ihm haben wir Leben. Wir wissen ja, kennen ja die Bedeutung von Wasser. Ich gucke mir gerne solche Naturdokus an und da kommt immer wieder dieses Bild von trockenen Landschaften, die absolut tot sind, ne? Und dann kommt ein Starkregen drüber und plötzlich blüht es. Eine blühende Wiese. Wie geht sowas? Unvorstellbar, oder? Das Leben liegt da dort im Sand. Diese Samenkörner, die liegen dort und warten. Und wenn Gott Gnade schenkt, dann blühen sie. Wasser ist ein Zeichen des Lebens, bis in die heutige Zeit hinein. Und Jesus sagt, ich bin das Wasser. Kommt zu mir. Ich gebe euch Leben. Schöpft, schöpft. Es ist frei zugänglich. Nimm es. Und die Frage, wie weit ist Jesus entfernt von uns? Wie weit ist er entfernt von uns? Ein Gebet oder ein Gespräch? Gebet hört sich vielleicht ein bisschen fromm an. In unserer Mitte versteht es jeder. Ein Gespräch. Ein Gebet ist ja ein Gespräch, oder? Wir reden mit Jesus. ein Gespräch entfernt. Nicht anklopfen, nicht Termin machen, nicht abwarten, keine Warteschlangen. Ein Gespräch entfernt, zu jeder Tageszeit. Und er wartet sehnsüchtig auf dieses Gespräch. Er wartet. Er steht da und wartet. Er will Gemeinschaft haben. Er will an unseren Sorgen teilhaben, an unseren Problemen teilhaben. Wir sind ihm wichtig. Du bist ihm wichtig. Jeder Einzelne. Und er steht und er wartet. Bring es mir. Ich helfe dir. Bring es mir. All deine Schuld, bring sie mir. Was uns bedrückt, bring sie mir. Kein Problem. Du bist nicht so schlecht für mich. Jeder kann es machen. Bis in die heutige Zeit hinein. An dem Tag werdet ihr sagen, preist Jahwe, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern sein Wirken bekannt, sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist. Da fehlen einem fast die Worte, wenn man das liest. Ne? So eine Veränderung, so eine Veränderung. Aber auch wenn wir das, wenn es sich so leicht liest, wer die Bibel ein bisschen kennt, der hat so einen bitteren Nachgeschmack ein bisschen, oder? Wir wissen, jede Münze hat zwei Seiten. Jede Münze hat zwei Seiten. Wenn wir Sacharja 13 lesen, dort heißt es, zwei Drittel aller Menschen im Land, Israel, werden umkommen. Nur ein Drittel wird überleben. Zwei Drittel werden umkommen. Nur ein Drittel bleibt bestehen. Doch auch dieser Rest muss die Feuerprobe bestehen. Ich werde ihn läutern, wie Silber geläutert wird, und auf Echtheit prüfen, wie man das mit Gold macht. Dieser Rest wird dann meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, ihr seid mein Volk, und er wird erwidern, Jahwe ist unser Gott. Es beschreibt auch die gleiche Zeit. Es beschreibt die gleichen Ereignisse. Und wir sehen, dass bevor Israel an diesen Punkt kommt, werden sie auch Schweres durchschreiten müssen. Also dieses Tal, das ist noch vor ihnen, diese schwere Zeit. Das ist wirklich viel und das ist tragisch, dass so viele umkommen. Auch dort stellt sich die Frage, warum kommen so viele um? Haben die denn keine Chance gehabt? Hat Gott denn willkürlich gesagt, 1, 2, tot, 3 bleibt? Zählt Gott so die Menschen aus? Ist das seine Art? Nein, ist es nicht. Aber das zeigt, wie hart das Herz des Menschen ist. Nur einer von drei sagt ja, die anderen sagen nein. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht sind sie zu beschäftigt gerade. Wie es in den Evangelien heißt. Der eine musste seine Schafe, glaube ich, gucken gehen, der andere hatte gerade geheiratet. Die waren zu beschäftigt, die hatten keine Zeit. Das war ihnen nicht wichtig. Der andere ist vielleicht einfach nicht interessiert. Der andere ist, ja, es klingt irgendwie alles so unglaubwürdig. So an den Haaren herbeigezogen, irgendwie Fiktion fast gesagt. Ne? Vielleicht ist der eine oder andere sogar, weil er sich zu sündig fühlt. Auch das gibt es. Auch das gibt es. Man fühlt sich einfach zu unwürdig. Ich kann so nicht vor meinen Schöpfer treten. Ich muss mich erst verändern. Ich muss erst vielleicht diese schlechten Angewohnheiten ablegen. Und bevor man sich versieht, die Angewohnheiten hat man immer noch und man stirbt. Mit diesen Angewohnheiten. Aber man hat diesen Schritt nicht gemacht. Aber Gott sagt, du kannst nicht so schlecht sein. Komm, ein Gespräch entfernt. Jeder. Weiter heißt es, singt und spielt zur Ehre Jahwes, denn er hat Gewaltiges getan. Erfahren möge es die ganze Welt. Jauchze und juble, du Zionsstadt, denn der Heilige Israels wohnt in dir. Wenn wir heute um uns herum schauen, Israel mit eingeschlossen, so kann man sich das gar nicht vorstellen, oder? Dass diese Worte ein Mensch sagt, aus der heutigen Zeit, sag ich mal. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Wenn man von Gott spricht, das ist schon so ein bisschen, aber die sagen, singt und spielt zur Ehre Jahwes. Das wird ausgerufen. Das wird nicht einfach irgendwo im Kämmerlein, das wird herausgerufen. Denn er hat Gewaltiges getan. Er hat Gewaltiges getan. Erfahren möge es die ganze Welt, nicht nur mein Nachbar. Die ganze Welt soll es erfahren. Sie schreien es heraus. Jauchze und juble, du Zionsstaat. Wie gesagt, wenn ich heute um mich schaue, so fällt es mir schwer. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es wird so sein, ja. Aber es fällt einem schwer, oder? Es fällt einem schwer, gerade in der heutigen Zeit. Und Israel hat sich ja in dem Sinne gar nicht so verändert, sage ich mal. Israel wollte schon damals, wo sie unter den Richtern noch lebten. Was war ihr Bestreben? Was haben sie zu Samuel gesagt? Gib uns einen König. Wir wollen sein wie die Völker rings um uns herum. Sie wollten sein wie alle. Hat sich das denn heute verändert? An wen versuchen sie denn heute anzuknüpfen? Auch an die Nationen, oder? Sie suchen Kontakt zu den Nationen. Sie suchen nicht Kontakt nach oben. Ich rede nicht von Einzelnen. Auch dort gibt es wiedergeborene Menschen. Auch dort gibt es streng Gläubige, genauso wie damals. So wie damals diese Pharisäer und so. Ich bin mir sicher, diese Kasten gibt es auch heute, die streng an ihre Religion festhalten. Ne? Vielleicht mit langen Zöpfen und so weiter. Es gibt auch wiedergeborene Christen in diesem Volk. Aber das Volk als Nation, er sucht auch Anschluss an die Nationen. Sie wollen sein wie alle. Vielleicht sogar noch schlimmer in manchen Sachen. Vielleicht sogar noch schlimmer. Noch mehr Akzeptanz für die Sünde, für das Verdorbene. Noch mehr Akzeptanz, noch einen drauflegen. Und doch, heißt es, werden sie singt und spielt zur Ehre Jahwes, denn er hat Gewaltiges getan. Ja, er hat Gewaltiges getan. Er wird Veränderung schenken in diesen Herzen. Er wird sie verändern. Und er kann das. Erfahren möge es die ganze Welt, heißt es. Wir sehen, wie Dankbarkeit sie sogar zur Mission treibt. Aus Dankbarkeit missionieren. Das ist doch ein Gedanke, oder? Auch für uns heute. Was motiviert uns zur Mission? Dankbarkeit, denke ich, ist nicht der schlechteste Grund. Weil wir es doch erfahren haben, wie gnädig unser Gott ist, können wir doch gerade darüber reden. Einer, der es nicht erfahren hat, kann auch nicht davon reden. Aber wir haben es erfahren. Dankbarkeit als Motivation für die Mission im Volk Israel. Ihre Herzen, die sprudeln über vor Freude. Sie können es nicht mehr in sich halten. Es sprudelt über. Es fließt raus aus ihnen. Sie sind nicht imstande, es in sich zu behalten. Sie können es einfach nicht. Und das finde ich das wirklich wow, oder? So eine Veränderung. Auch wenn heute alle Zeichen darauf deuten, dass der Teufel alle Fäden in der Hand hält. Denn das sieht man heute, oder? Eine Zeit, ich weiß nicht, eine dunkle Zeit, eine sehr dunkle Zeit. Werte werden über Bord geworfen, biblische Werte. An denen hält man nicht mehr fest. Das ist alt, das ist nicht mehr modern. Man verändert alles. Es sieht wirklich so aus, als wäre der Satan der absolute Sieger. Alles spricht für ihn. Nein, ist es aber nicht. Gott kommt ans Ziel als Sieger. Gerade wo Benjamin das mit dem Fischen, so dachte, vorgelesen hat, musste ich auch sofort mich erinnern. Zwei Punkte, die mich da an dem Text stören, was garantiert auch Petrus gestört hat. Erstens irgendwo in der Mittagszeit, gehe ich mal von aus, weil erst hat er ja gepredigt, gesprochen, und dann, wo schickt er sie hin? In die Tiefe. In die Tiefe rein. Ich bin jetzt nicht kein absoluter Angler, aber so viel ich gehört habe, also in der Tiefe sind nicht die Fische. Kleine Korrektur. Die Fische suchen sich meistens dort den Platz, wo es runterfällt. Ne? An solchen Grenzen, von flach zu tief. Dort halten die sich ganz oft auf. Weil dort wird die Nahrung rangespült. Da halten sie sich auf. Jesus schickt sie aber in die Tiefe, zur Mittagszeit. Also wenn wir in Norwegen waren, einige Kollegen haben das auch gemacht. Wenn wir dann mit vollen Körben ankamen und die anderen das sahen, wo wart ihr? Die haben sie in eine andere Richtung geschickt. Die haben sie auch in die Tiefe geschickt. Ne? lasse ich einfach mal so stehen. Die haben sie auch in der Tiefe geschickt. Auch in der Mittagszeit, wir sind immer sehr früh losgefahren. Mittags kamen wir wieder mit vollen Körben. Also hier spricht alles dagegen eigentlich, was dagegen sprechen kann. Und ein erfahrener Petrus, der hat das auch gewusst. Und das ist ja das Verblüffende. Das Unmöglichste wird zur Wahrheit. Ne? Das Unmöglichste macht Gott zur Wahrheit, zur Tatsache. Und so gibt es viele Beispiele. Auch Lazarus, der wurde nach 3 Tagen, wo er tot war, wurde auferweckt. Ne? Der war schon wirklich, noch toter ging nicht. Tot war der. Ne? Das nicht mehr steigerungsfähig. Aber tot wird zu leben. Unmöglich. Können wir uns vorstellen, dass Europa eines Tages von Zion regiert wird? Von Israel aus? Können wir uns vorstellen, dass USA von Zion aus regiert werden? Also Nordamerika, sage ich mal, wie auch immer der später heißt. Können wir uns das vorstellen? In der heutigen Zeit, aus Israel sagt man, was wir hier zu tun haben, uns Europäern? Ich weiß nicht, ob man das jetzt rausschneiden muss oder nicht. Ist für den einen vielleicht zu viel Fiktion drin. Ne? Aber die Bibel sagt uns das. Er wird regieren von Zion aus. Weder aus Brüssel noch sonst irgendwo. Er wird von Zion aus regieren. Von Israel aus. Ob wir uns das vorstellen oder können oder nicht, das ist eigentlich nicht wichtig. Ne? Aber so steht es. Gott kommt ans Ziel als Sieger. Und die Frage ist, bist du mit ihm oder stehst du als Verlierer auf der anderen Seite? Ein Gespräch entfernt, nicht mehr. Nicht bist, wohin, auf den Knien rutschen? Ein Gespräch. Und man wechselt die Seiten. Ne? Ein Gespräch und man wechselt die Seiten. Es wird ein Tag der unbeschreiblichen Freude werden für die einen. Aber für die anderen wird es zu einem Tag des unbeschreiblichen Leids werden. Ich gucke mir in letzter Zeit, wie ich schon sagte, ich gucke mir gerne Dokus an. Im Moment gucke ich mir so eine Doku-Reihe über die Burgen in England an. Und wenn ich das gucke, das habe ich auch meinem Arbeitskollegen gesagt, ich zweifle an der Menschheit. Wie kann man so sein? Die zeigen doch immer wieder die Foltermethoden im Mittelalter. Wie kann ein Mensch so krank im Kopf werden, frage ich mich. Dass man den erstmal halb erdrosselt, dann den ausweidet, lebend, und dann erst den Kopf abtrennt. Wie kann man so krank im Kopf sein, frage ich mich. Und das, was die Menschheit erwartet, das übersteigt das alles noch. Das übersteigt das. In der Offenbarung heißt es, während sie noch auf ihren Füßen stehen, verfaulen sie. Kann man sich das vorstellen? Also in manchen Filmen sieht man sowas manchmal. Ne? Da steht der Mensch noch und dann zerfällt er plötzlich zur Asche. Also ja, irgendwo können wir uns das, die Bilder haben wir irgendwo im Kopf vielleicht. Aber in der Realität, das wird für die einen wirklich ein Tag der unvorstellbaren Schmerzen, Leid und die absoluten Verlierer sein. Was man nicht mehr ändern kann zu dem Zeitpunkt. Es ist vorbei, weil man sich vorher dafür entschieden hat. Man hat sich wirklich dafür entschieden. Keiner wird gezwungen, weder da noch hier. Jeder Mensch trifft Entscheidungen für sich, für sein Leben, für seine Zukunft. Heute kann man diese Wahl treffen. Zu welchem Lager man gehören möchte. Heute können wir das noch. Von morgen wissen wir es nicht. Und wie schon gesagt, wir können uns vieles von dem nicht vorstellen, was in der Bibel steht. Aber es wird geschehen. Es wird geschehen. Es ist eine Tatsache. Gott ist außerhalb der Zeit und er hat es schon gesehen. Und er lässt es niederschreiben. Für uns, damit wir es wissen. Genauso kann man sich das vielleicht auch schwer vorstellen, dass der Herr Jesus überhaupt wiederkommen wird. Also in der heutigen Zeit. Ne? Wir sehen immer diesen Jesus damals, vor 2000 Jahren, vielleicht noch mit so Manteln und alles so. Ne? Aber wie? Er wird heute wiederkommen, in die heutige Zeit hinein? Das fällt uns auch irgendwie. Unsere Vorstellungskraft tut sich schwer damit. Aber er wird wiederkommen. Das haben wir hier in diesem Text gelesen. In diesem Vers 6 stand das ja. Denn der Heilige Israels wohnt in dir. Leiblich. Er wohnt in dir. Er regiert von Zion aus. Auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte 1, heißt es auch sehr gute Verse. Als Jesus das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Verschwinden immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Eine Bestätigung auch im Neuen Testament. Glauben wir das? Oder ist das für uns Fiktion? Glauben bewirkt ja was, ne? Habe ich ja schon öfters gesagt. Glauben bewirkt ja was. Wenn ich glaube, dass es morgen regnet, dann ziehe ich mich passend an. Deswegen, glauben wir das, dass er wiederkommt? Seine Aufnahme in den Himmel, kann man sagen, die verlief friedlich, oder? Die Jünger waren da, die haben Abschied genommen, die ist in den Himmel aufgenommen. Es war, kann ich mir vorstellen, es war ruhig, es war friedlich, es war traurig für die Jünger. Es gab Hoffnung, er wird wiederkommen. Wie wird seine Wiederkunft sein? Wird die auch so ruhig? So ruhig, nur ein paar Leutchen da vom Berg. Und dann kommt er so ruhig, so heimlich, so runter. Keiner merkt was großartig. Wird das auch so sein? Also Sacharja schreibt darüber anders, sage ich mal. In Sacharja Kapitel 14 lesen wir, auch er sagt erst, wie die Situation sein wird. Alle Völker werde ich zum Kampf gegen Jerusalem versammeln. Alle Völker werde ich zum Kampf gegen Jerusalem versammeln. Alle Völker. Von China mit ihren Milliarden bis USA, die überall stationiert sind. Ne? Ich werde sie alle versammeln vor Jerusalem, um Jerusalem zu vernichten. Ich werde sie versammeln. Sie werden die Stadt erobern, die Häuser plündern und die Frauen schänden. Die Hälfte aller Einwohner wird in die Gefangenschaft geführt. Nur ein Rest des Volkes darf in der Stadt bleiben. Nur ein Rest wieder. Dann aber wird Jahwe selbst gegen jene Völker in den Kampf ziehen. So wie er es schon früher getan hat. Erst versammelt er sie. Erst lässt er denen Blut schmecken, kann man fast sagen. Ne? Aber das ist wie so ein Sieb. Ein Teil wird ausgesiebt und ein Teil bleibt. Wie schon in den anderen Versen, ne? Es wird geprüft, wie Gold geprüft wird. Nur ein Überrest bleibt. Und dann wird er kommen und wird Krieg führen gegen diese Völker. An jenem Tag wird er auf dem Ölberg stehen, wieder auf dem Ölberg, der östlich von Jerusalem liegt. Da wird sich der Ölberg von Ost nach West spalten. Die eine Hälfte wird nach Norden ausweichen und die andere nach Süden, sodass ein sehr großes Tal entsteht. Er kommt auf der Erde, gerüstet zum Kampf gegen die Feinde. Und dieser Berg, der spaltet sich. Hat das schon mal einer gesehen, wenn ein Berg sich spaltet? Nicht ein Hügel, nicht eine Sandburg, die man so auseinanderschiebt, sondern ein Berg. Wenn er sich spaltet, was muss das für eine Macht sein, oder? Was muss das für eine Gewalt sein, die da entsteht, um einen Berg bersten zu lassen? Das kann man sich nicht vorstellen. Also er wird alles andere als friedlich wiederkommen. Er versammelt erst die Völker, die in ihrem Hochmut, wie wir den heute schon sehen, in ihrem Hochmut werden die vor dieser kleinen Stadt sich versammeln, vor diesem kleinen Land, diesem unbedeutenden Israel dort, in der Wüste. Die ganze Welt. Aber sie kommen dorthin, um geschlagen zu werden. Sie kommen dorthin, um vernichtet zu werden. Ist auch einfach mal so ein Gedanke. Will ich meine Jungs wirklich beim Bund haben? Der Bundeswehr? Ich weiß es nicht. Also ich möchte meine Jungs dort nicht sehen. Wir wissen ja nicht, wann das geschieht. Wir wissen ja nicht. Auf der anderen Seite, wir als Christen, wir als wirklich wiedergeborene Christen, wir haben die Hoffnung, dass wir vorher entrückt werden. Dass wir gar nicht dabei sein müssen. Dass wir mit dem Herrn wiederkommen, ne? Mit dem Herrn wiederkommen. Aber wir sehen, welche Ereignisse stattfinden werden. Welche Ereignisse? Ich glaube, das stellt Corona weit in den Schatten rein. Zu der Zeit wird sich keiner mehr daran erinnern, an Corona. Was heute wichtig ist, ist morgen vielleicht total unwichtig schon. Und dem gehen wir entgegen. Und Gott ist der Einzige, der Veränderung schenken kann. Der wirklich Veränderung schenken kann. Ein Israel, wo man es heute noch nicht sieht, wird verändert werden. Ein Mensch, der in Sünde lebt, betet plötzlich, steht plötzlich auf den Knien. Gibt es denn ein größeres Wunder? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Das ist das größte Wunder, das Gott schenkt. Und was ist der Boden dafür? Was haben wir gesagt? Führungsqualifikation oder Führungskraft oder ne? Demut, Buße. Ein zerbrochener Geist. In den Schwachen möchte ich stark sein, sagt Gott, ne? In den Schwachen. Nicht ich muss. Ich darf mich fallen lassen in seine Hand. Ich darf mich völlig fallen lassen. Ich muss nicht kämpfen. Er kämpft für mich. Das ist unser Gott. Und da bleibt einem nichts anderes über, als wow zu sein, oder? Ich möchte mit einem Vers schließen aus Philipper 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und am Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. Paulus sagt, ich bin mir ganz sicher, Gott wird dieses Werk, das er angefangen hat, auch vollenden. Auch in uns heute. Wer zu ihm Ja gesagt hat, wer auf dieses Gespräch eingegangen ist, wer zu ihm Ja gesagt hat, ganz bewusst, der ist in seiner Hand. Und Gott wird in ihm wirken. So, wie es gerade vonnöten ist. Er wird wirken. Er wird es zur Vollendung bringen. Und ich denke, dafür dürfen wir aufstehen und beten, oder? Danken, wirklich danken. Wir haben allen Grund zum Danken heute. Vater, wenn wir dein Wort durchlesen, wenn wir uns mit deinem Sohn befassen, so bleibt uns eigentlich nichts anderes über, als dir zu danken, Herr. Denn wenn wir auf uns schauen, so wären wir deprimiert, Herr. Wir sind nichts. Wir sind absolut nichts. Wir sind weniger als nichts. Wir sind's nicht würdig. Aber du hast uns so hoch geschätzt. Du hast so einen hohen Preis gezahlt, Vater, dass du deinen Sohn für uns dahingegeben hast. Und wir dürfen uns heute freuen. Wir dürfen diese Hoffnung haben, zu dir zu gehören. In deinem Lager zu stehen, mit dir zusammen zu sein, Herr. Heute schon in dieser Hoffnung leben, in dieser Gewissheit, eins bei dir zu sein, mit dir zusammen zu sein, für alle Ewigkeit. Daran dürfen wir heute schon festhalten. In diesem Glauben, in dieser Hoffnung dürfen wir heute leben. In diesem Glauben dürfen wir heute unseren Alltag durchleben, Herr. Und du siehst die heutige Zeit, wovon sie gekennzeichnet ist. Du siehst, wie viel falsch, wie viel Sünde heute in unserer Welt ist, wie viele Werte gecancelt werden und neue Werte aufgestellt, die gegen dein Wort sind. Du siehst und weißt es, Herr, und du siehst auch uns in dieser Zeit. Herr, ich möchte dich da wirklich um Gnade bitten, dass wir wirklich das immer vor Augen haben, dass du der Einzige bist, der uns hindurch führen kann, dass wir aus eigener Kraft es nicht schaffen. Wenn wir nur um uns schauen, so wie Petrus, so gehen wir unter. Wenn wir aber auf dich schauen, so schaffen wir es in deiner Kraft. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns immer diesen Blick erhältst und dass du uns hindurchführst, dass wir die Augen auf dich richten. Danke dir für alles, was du für uns und an uns getan hast. Amen.